Zappelmann. Was war die Initialzündung für die Gründung der Industrial Digital Twin Association, kurz IDTA?
Wir wurden gegründet im September 2020, sind dann operativ geworden im März 2021. Der Grund war, wir sind in einem sehr dezentralen Setting unterwegs gewesen, seitdem Industrie 4.0 im Grunde ja hier auf der Hannover Messe ausgerufen wurde. Plattform Industrie 4.0, Verbände, ZVI. Und diese Technik ist in sehr vielen verstreuten Gremien erarbeitet worden. Es kam eben irgendwann der Zeitpunkt, 2019 war es der Fall, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt eine Rechtseinheit, die das Ganze als IP, also wirklich ganz formal halten kann. Und wir brauchen einen Ansprechpartner dafür. Also wir müssen wissen, an wen wir uns wenden können, wenn Unternehmen wieder so sagt, okay, das würden wir jetzt gerne anwenden, aber woher kriegen wir jetzt eigentlich diese Informationen, die wir dafür brauchen?
Herr Böhring, welches Potenzial bietet Ihr Beitritt zum IDTA für Ihre digitale Zwillingsentwicklung?
Wir haben eine Meinung, dass ein digitaler Zwilling bei uns ist mehr ist als nur eine 3D-Darstellung. Das ist auch, was das Interessante ist in der Zusammenarbeit mit IDTA. Es muss angereichert werden mit mehr als nur einen 3D-Darstellung, wie man das zum Beispiel in der Metaverse sehen würde, wo man das vom Spielen kennt. Ich will auch aber die Attribute dabei haben. Wie lange ist das Lebenszyklus? Ist das recyclable? Wo kommt es her? Was für verbaute Elemente sind da drin? Sind diese verbaute Elemente noch nachbestellbar oder nicht? Mhm. Und das ist genau der Grund, warum wir auch die IDTA beigetreten sind, weil wir aus dieser Schiene raus das publizieren können in ein standardisiertes Format, was andere Firmen auch tun. Und damit hat man eine viel bessere Möglichkeit, das zu funktionieren. Da haben wir ein super Beispiel gefunden. Wann ein Lieferant ein Teil, zum Beispiel einen Sensor, abkündigt und das in diese Verwaltungsplattform reinkommt. Und ich habe es bei mir verbaut in meinen Omron-Maschine, dass ich dann eine automatische Information bekomme, dieses Teil bitte nicht mehr verwenden, gesperrt, weil das gibt es nicht mehr und ist ersetzt durch dieses Teil und kann das dann übernehmen in meiner Plattform und dieses Sensor nicht nochmal neu einbauen. Mhm. Und im Vergleich mit früher hätte man da Einkauf und Informationen bekommen, teilweise per Brief, dieses Teil ist aus dem Betrieb genommen oder es gibt eine Rückrufaktion, dann müssen Sie immer intern suchen, wo das alles verbaut ist. Und über eine Verwaltungsplattform, die zwischen den verschiedenen Firmen das ein bisschen koordinieren kann, auf einer standardisierten Datenbasis, ermöglicht das die einzelnen Anwender viel mehr zu tun. Ob da KI anwendbar wird, das ist nun mal eine interessante Frage in der Zukunft, würde ich mal sagen, weil dafür müssen dann verschiedene Lieferanten sehr gut miteinander spielen über die
KI. Im Grunde KI braucht kontextualisierte Daten und das ist genau das, was wir machen. Wir machen einen Datencontainer, spezifizieren den Zugriff auf diese Daten und wir spezifizieren Teilmodelle, sogenannte Informationsmodelle. Und das ist genau das, wo dann Systeme wie das so drauf aufbauen. Und nur weil wir den Teil standardisieren, heißt es noch lange nicht, dass die Applikationen, die oben drauf laufen, deswegen standardisiert sind, sondern da fängt eben das Unternehmen an, seine Leistungen mit einzubringen. Aber wir haben, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Kunde von Dassault, Mitglied bei uns, ein Maschinenbauer, der sagt, er hat in seiner Maschine 250.000 Komponenten, wenn die fertig sind, große Maschinen. Und genau so ein Fall jetzt. Es wird ein Produkt abgekündigt, es gibt eine Änderung in einem anderen Produkt. Und man kann sich vorstellen, wie viele Personen in so einem Unternehmen damit beschäftigt sind, weil die Komponentenhersteller keineswegs das standardisiert übermitteln, sondern der eine schickt ein PDF, der andere ruft an, der andere schickt einen Brief, der andere macht sonst wie. Und wenn wir dahin kommen, dass wir diesen nicht wertschöpfenden Teil für alle Beteiligten standardisieren und aufgrund von standardisierten Datenmodellen und Schnittstellen hinkriegen und abwickeln können, dann ist viel geholfen, dann ist viel Ressource frei geworden für wirklich wertschöpfende Tätigkeiten in allen Unternehmen.
Und Herr Böhring, welche Rolle spielt die KI in der Digital Twin Technologie von Dassault Systems?
KI hat für uns einerseits für den Anwender von unserer Software einen großen Impact. Es kann sehr viele Dinge einfacher machen. Ich nehme einfach ein Beispiel. Man gibt dann in 3D einen gewissen Kommando und das System erkennt alle anderen Ecken, wo das auch eventuell möglich wäre und sagt einfach, soll ich es da auch machen? Ja, mache ich, klick, fertig. Früher für 26 Klicks, jetzt im Prinzip von der Software gemacht. Das ist die simpelste Form von KI. Die nächste Form von KI ist, dass ich mich beschäftige, das im Kontext. Ich entwickle was, ein Fahrradsteuer, ne, obendrauf. Und ich sag jetzt, frag jetzt einfach an der Plattform, was gibt es für ähnliche Modelle dazu schon? Sucht mir das raus. Das ist nichts anderes wie eine Suche von Google, ähnlich, aber in 3D. Und zweitens kann ich das jetzt noch koppeln mit generatives KI, also generative Design Software. Nein, gefällt mir alles nicht. Aber Option 2, 3 und 4 finde ich interessant. Bitte kombiniere sich und gib mir mal eine neue Form zurück. Jetzt geht hinten drin, das 3D-Modell wird entwickelt und das Fahrrad entwickelt einfach auf Basis von seinen drei Modellen zusammengemorpht einen Vorschlag. Gib mir den wieder in 3D, sage ich, finde ich gut, bau mal in Fahrrad ein. Weil er weiß, wo der andere verbaut ist, kann er das austauschen und es ist relativ simpel da drin. Das ist eine Form von KI, die für den Endanwender jetzt heute eigentlich schon zur Verfügung steht, aber immer mehr verfeinert wird. Weil eine KI muss natürlich lernen und da kommt eigentlich die Cloud auch wieder ins Spiel. Weil man nicht Einzelarbeitsplätze mit einer Microsoft Windows Maschine hat, ist da natürlich nicht eine große Rechenpower dahinter. Und für KI braucht man große Rechenpower und deswegen ist je mehr Menschen, die auf der Cloud sind, je mehr von diesen Technologien dazukommen. Bis hin zu Produktstrukturen. Wir haben ein Beispiel, was ich auch morgen präsentiere beim BDI, wo wir der KI einfach den Auftrag geben, ein neues Auto zu entwickeln. Auf Basis von Produktstrukturen, die sie vorher haben, und dann fragt der KI, wenn da noch was fehlt, möchten Sie laut die gleichen Spezifikationen von Modell A oder B hier eine neue Struktur umsetzen? Und der KI geht her und verbaut das alles und baut diese Produktstruktur. Das sind angewendete KIs im Bereich 3D und wir sind ja 3DS, ne? Also 3D ist bei uns alles drin, eine 3D-Stückliste, 3D-Fertigungsliste und 3D-digitale Zwilling. An all diesen Daten kommen durch dieses KI zusammen. Und hier haben wir dann einen Case, wenn ein Fehler passiert, wie geht der KI damit um? Wenn das 50 Mal passiert, gibt es dann automatisch eine Möglichkeit, das digitale Modell zu ändern? Gibt es Vorschläge oder andere Möglichkeiten, wie man das Software vielleicht optimieren kann durch KI? Und das ist, wo KI im Moment so ein bisschen spielt.
Aber wie verhält es sich denn hier mit dem Datenschutz, wenn Sie die Daten der Firmen untereinander auswerten lassen von der künstlichen Intelligenz?
Das ist eine der interessantesten Fragen rund um KI, ist das Sicherheits-, also das Intellectual Property Rights. Ja. Also wenn wir unseren KI einsetzen, ist es innerhalb unseren Tenants von den eigenen Fahrradherstellern und wir gehen nicht auf jemand anderes Tenant. Okay. Mhm. Also es bleibt im Kontext von dem. Es ist anonym, es wird nicht personenbezogen genommen, das ist nämlich nach EU-Recht sehr, sehr wichtig. Und wenn man die neuen Regelgesetze auch sieht, wo der EU jetzt sehr stolz von Ursula Salerei bei der Eröffnungszeremonie genannt worden, machen wir das als Machine Learning, ohne die Daten zwischen Firmen natürlich aufzutauschen, die sind komplett getrennt in eigene Tenants. Und wir analysieren eigentlich nur, wie geht unsere Software damit um, damit dann andere ähnliche Kommandos geben. Was passieren kann, ist, dass das Generative ein ähnliches Modell prozessiert anhand von den Spezifikationen, weil der AI ist ja nicht doof. Wenn ich hier 4, 5, ich darf nur 50 Kilo wägen oder nur 2,5 Kilo wägen, dann gibt es eigentlich nur bestimmte Formen, die möglich sind, mathematisch, und die würden da auch rauskommen. Dann ist es nur ähnlich, das heißt, diesen Wettbewerbsvergleich zu machen zwischen was haben die anderen, was habe ich, der bleibt trotzdem noch mal beibestehen. Mhm. Auch da verwenden wir ein KI, das ist mit unserer Innovia-Brand, also NetVibes, der trackt zum Beispiel alle Social Media. Dann könnte ich zum Beispiel sagen, bitte monitoren mal diese 5 Fahrradhersteller, was sie produzieren, und er analysiert auch die Bilder und kann dann sagen, das durchschnittliche Fahrradsteuer ist immer viereckig oder rechteckig oder so in diesen Form.
Sehen dann nicht alle Fahrradlenker irgendwann gleich aus?
Also aus meiner Sicht denke ich das nicht. Die Innovationskraft von Menschen bleibt noch immer ein sehr starker Punkt. Und aus unserer Erfahrung mit KI, man sieht immer, dass Leute, also wir haben ja dieses ein deutsches Unternehmen gekauft, die dieses generative Topologieoptimierung schon seit Jahren macht. Und ich sehe, dass Anwender das immer noch lieber selber designen, als dass der Computer das macht. Weil die Fertigungsmethodik ist nur 3D-Druck. Und das ist noch nicht für Massen oder für Serien groß aufgelegt. Und damit sind immer wieder mal Designunterschiede drin. Und der Mensch bleibt da super kreativ dabei. Und KI liefert ja nur das, was man reinwerft, in eine gewisse andere Form. Mhm. Vielleicht ein bisschen besser, ein bisschen anders. Aber
Herr Billmann, Ziel der EDTA ist es, neue Branchenstandards zu entwickeln. Wie könnte denn ein solcher ausschauen?
Die EU-Regulierung wird vorschreiben, dass Batterien Daten mitliefern müssen in einem digitalen Produktpass, heißt es dann, der Battery Passport, das ist konkret. Das sind Lebenszyklendaten, das sind genau die Dinge, die abgebildet werden in Systemen von Dassault. Und das müssen die Unternehmen eben in einem gewissen Format liefern und bereitstellen. Und man hat in der Vergangenheit ganz schlimme Erfahrungen mit EU-Regulationen gemacht. Es gibt zum Beispiel die Skip-Datenbank unter der REACH-Richtlinie, wo plötzlich proprietäre Datenbanken erfunden wurden durch die EU, die dann gefüttert werden mussten von unseren mittelständischen Unternehmen, für die das echt eine Mammutaufgabe ist. Und da den Ansatz zu haben, zukünftig habe ich einen Datencontainer, ich habe standardisierte Informationsmodelle, wo Dinge wie Ladezyklen, wie der Broadcast Footprint und so weiter und so fort, Materialien, die verbaut sind, Recycling möglich machen, dass die standardisiert vorliegen und in einem Format jeweils nach draußen gegeben werden und dadurch die regulatorische Pflicht erfüllt wird, aber natürlich auch Dinge ermöglicht werden, Geschäftsmodelle ermöglicht werden und Einblicke in die Wiederverwendbarkeit von Produkten, an denen wir allen interessiert sein sollten, das wird dadurch möglich gemacht.
Wer sind Ihre Mitglieder und wie setzen sich diese zusammen?
Also wir haben tatsächlich auch die Marktbegleiter von Dassault bei uns, BTC, die Kollegen von Siemens sind sehr aktiv. Durch Industrie 4.0 kommen wir aus einer sehr automatisierungsstarken Fraktion, die das getrieben hat. Wir sind inzwischen zu 40% IT-Unternehmen. Unternehmen, die nicht alle die Größe haben wie Dassault und auch nicht alle im selben Segment unterwegs sind.
Herr Blöring, welche Herausforderungen werden Sie denn künftig bei den digitalen Zwillingen meistern müssen?
Für mich als Dassault-System, was sehr super wichtig ist, wir haben immer wieder so Technologien oder Plattformen oder Datenmodellen. Und es ist eine super komplexe Welt, wenn man jetzt als Anwender davor sitzt oder als Manager davor sitzt, ist es super überwältigend. Das heißt, wir machen uns bei uns immer eigentlich schon ein bisschen sehr viel Mühe darüber, wie kann ich was super Komplexes, demokratisiert und simpel und einfach den Anwender oder unsere Kundenkreise zur Verfügung zu stellen. Und wir haben das ja angefangen mit SolidWorks für Windows, was damals absolut alle gesagt haben, Windows wird nie aus Plattformen kommen und überlegen. Und sehe da, wir sind Jahre danach und die Welt hat sich bestätigt mit 7,5 Millionen Users, die jetzt in SolidWorks dazu sind oder da sind. Und genau das auch zu machen mit komplexer Robottechnologie, mit komplexer Manufacturing-Technologie, mit komplexer Service-Technologie, mit komplexer digitaler Erkennungssystem. So simpel wie möglich über eine Cloud, ohne eine riesen Infrastruktur haben zu müssen, weil das ist ja auch nicht so das Thema. Und wir kümmern uns um den Plattformaustausch hinten dran, dass es zu den verschiedenen Themen dann verwendbar ist. Und das ist wirklich schon eine Herausforderung, ja, sind wir in der ersten Schritte. Und ein Beispiel, den man hier auch wirklich nennen kann, das ist der Referenz auch von Pepperland Fuchs, die genau dieses Thema auch schon anfangen möchte mit seiner Sensorik. Also ich sage, sie entwickeln die Sensorik, sie machen die Lifecycle, sie fertigen die Sensorik und das mit unserer Plattform. Aber sie wollen auf jeden Zeitpunkt, dass das hier in dieser Verwaltungsplatzung zur Verfügung steht, damit sie ihre Produkte, nämlich die Sensoren sind, die teilweise dann wieder in Omron, also die Herren von Omron haben gesagt, sie sind an der einen Seite Konkurrent zu Pepperland Fuchs, an der anderen Seite sind sie zusammen unterwegs. Und so ist es auch ein bisschen in unserer Industrie. Und da ist diese Openness uns schon ganz wichtig, damit zu geben. Die EDTA für uns ist ein weiterer Beweis, dass das System sich offen gestaltet und nicht geschlossen, wie viele manchmal behauptet haben in der Historie.